Ich habe die Freude, euch Fridtjof Pust vorzustellen, der zusammen mit seiner Frau Nadja vor 7 Jahren und der Unterstützung der Lukas-Gemeinde hier MC gegründet hat. Fridtjof, was hat dich bewogen, damals MC in Berlin zu gründen?
Jetzt?
Yes.
Ja, schön. Cool. Ja, was hat uns bewogen, vor 7 Jahren MC zu gründen? Ich habe selber eine Jüngerschaftsschule besucht, habe ja so, wenn man so will, eine ganze Gemeindekarriere hinter mir. Ich wurde mit dem Buggy in die Gemeinde geschoben, bin in Gemeinde aufgewachsen, habe von meinen Eltern mitbekommen, ja, Gott, Jesus, Heiliger Geist. Habe auch coole Begegnungen und Erlebnisse mit Gott gehabt, habe aber festgestellt, dass irgendwie mich trotzdem viele Fragen bewegen. Also ich wusste jetzt, gut, ich bin jetzt 18 und im besten Fall sind noch 50, 60 Jahre Leben vor mir. Und die Frage war, wie soll es weitergehen? Wo ist mein Platz in Gemeinde? Wo ist mein Platz in der Welt? Welchen Ruf hat Gott in mein Leben gelegt? So von den Gaben, von den Wünschen, die ich habe. Und es waren so viele Optionen, die ich hatte. Ich wollte von alles, von Pilot bis Lehrer, von Arzt, ich wollte nie Pastor werden, alles werden und wusste gar nicht, in welche Richtung soll es gehen. Und da hat mir dieses Jüngerschaftsjahr total geholfen, wie so Puzzleteile zu entdecken, in meiner Beziehung zu Jesus wirklich auch nochmal eine eigene Beziehung draus zu machen und diese Puzzleteile zu entdecken, meiner Begabung und Wünsche und dann zu sehen, hey, das hat Jesus in mich hineingelegt. Und deswegen finde ich so ein Jahr total wertvoll und stark und habe gedacht, ey, sowas fände ich total stark, hätten wir das in der Lukas-Gemeinde und würden unseren jungen Menschen helfen, da ihren Platz und ihre Berufung auch zu entdecken.
Ja. Ihr hattet jetzt gerade sozusagen 7 Jahre Feier. Seit 7 Jahren gibt es jetzt hier in Berlin MC. Wenn du so mal persönlich zurückschaust, hat sich das gelohnt? Wie ist so deine Auswertung dieser Zeit?
Ja genau, wir hatten jetzt unseres erste Alumni-Treffen, wenn man so will, also wo wir mal alle, die so durch MC gelaufen sind, mal so ein großes Zoom-Meeting hatten. Mhm. Und es war total ermutigend, also es war total stark zu sehen, so einer unserer Leitverse kommt so aus Hiob, wo Hiob nach einer tragischen Zeit so zum Fazit kommt, früher kannte ich dich, Gott, nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich selber erlebt und gesehen. Und ja. Das zu merken und zu sehen, dass das bei den jungen Menschen wirklich zum Großteil Realität geworden ist, dass so sie eine eigene Beziehung, eine eigene Freude und Begeisterung für Jesus bekommen haben, selbst jetzt noch nach vielen Jahren, wo sie nicht mehr in der Schule sind und ihren Platz so gefunden haben in Gemeinde oder in ihrem Studium und Berufung, das ist total ermutigend. Ja. Also ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Schön. Kommen wir mal zur aktuellen Situation. Ja. Was macht Corona mit euch? Für uns alle bedeutet das irgendwie Veränderung. Wie hat sich Corona auf euer Schulleben, auf eure aktuelle Situation gesetzt? Mhm.
Ja, also ich würde sagen, so bei Facebook kann man ja so Beziehungsstatus angeben. Ich würde sagen, unser Beziehungsstatus ist, es ist kompliziert. Es ist wirklich herausfordernd. Also wir sind ja eine Jüngerschaftsschule. Das heißt, wir sind nicht eine Schule, wo einfach nur Informationen vermittelt werden sollen oder die Bibel eingeprügelt wird, dass man sie am Ende auswendig kann, sondern es geht wirklich um Miteinander, es geht um Charakter, es geht um Leiterschaft, es geht um wirklich Begegnung mit Jesus. Und das ist natürlich digital irgendwie machbar, aber eigentlich nicht möglich für den Wunsch und die Intensität, die wir haben wollen. Und das ist schon eine Herausforderung. Wir haben viele Wunder erlebt. Also letztes Jahr, so im Mai, war uns gar nicht klar, ob wir überhaupt diesen aktuellen Jahrgang starten können. Wir hatten 4 Bewerbungen. Und vom finanziellen Aspekt brauchen wir eigentlich jedes Jahr so 12, 13 Studenten. Und wir hatten 4 Bewerbungen und wir waren so, woher kommen die anderen Studierenden? Und die, für alle war es ja total ungewiss, was kommt, was passiert, ist da überhaupt was möglich? Man hat so die Unsicherheit gespürt und es kam Mai, es kam Juni und keine weitere Bewerbung kam rein. Und dann irgendwann, Ende Juli, hatte ich noch 2 Wochen Urlaub und habe gesagt, okay Herr, bis zum 30. Juli müssen 8 Leute da sein, sonst können wir das Jahr nicht starten. Also finanziell, wir haben ja auch ein paar Angestellte am Start, das heißt, wir haben schon besprochen, was machen, wenn die nicht zusammenkommen und so. Also wir haben schon Pläne geschmiedet und überlegt, okay, wie kriegen wir das irgendwie hin? Und es kam Mitte Juli, nichts passierte, die Tage und Wochen zogen so vorbei. Dann kam eine Bewerbung, dann haben wir mega gefeiert, dann waren wir bei 5, aber wir brauchten 8 Bewerbungen. Und es war tatsächlich so, dass genau auf den 30. wo unsere Deadline war, die letzten zwei Bewerbungen reinkamen, sodass wir dann am Ende auf 8 Bewerbungen waren und gesagt haben, okay, wir starten das Jahr. Und das war irgendwie, also einerseits ist es und war es unglaublich herausfordernd. Und andererseits haben wir irgendwie immer wieder übernatürlich erlebt, wie Gott Dinge zusammengebracht hat, die uns so menschlich gar nicht möglich oder machbar gewesen wären, oder?
Toll. Darf ich dich mal so persönlich fragen? Mhm. Corona ist ja für uns alle irgendwie auch eine Grenzerfahrung. Wir stoßen irgendwie alle an unsere Grenzen. Mhm. Und die Sorgen und Ängste, die setzen sich so auf unterschiedliche Themen, je nach Persönlichkeit, je nachdem, wo bei uns auch so ein bisschen die Punkte liegen. Wie geht es diese Zeit für dich persönlich? Und wie gehst du mit den Grenzerfahrungen um, die du selber machst?
Ja, völlig. Also ich bin ja von so einem Typ, wenn Herausforderungen kommen, bin ich erstmal so ein Macher. Ja, ich versuche alles möglich zu machen, alle Lösungen. Erstmal fordert es mich nicht so heraus, sondern es ist eher so, dass ich sage, okay, was sind die Optionen, was sind die Möglichkeiten, wen kann ich anfragen, wo schaffe ich Optionen? Das ist so die eine Seite. Und ich bin auch so ein Typ, der denkt, ah, mit Jesus, weißt du, da kann ich über Mauern springen und da kriege ich alles gerissen und gewuppt. Und einen Tag später merke ich plötzlich, oh, wo ist Jesus? Es passiert nichts. Die Dinge kommen nicht zusammen. Also in einem Moment würde ich sagen, mega, ja, Jesus, wir schaffen das. Und im nächsten Moment schon echt, echt herausgefordert. Und ich merke auch, ne, nach 7 Jahren MC, ich hatte immer gehofft, nach so 3-4 Jahren läuft der Laden, oder? Die Studenten kommen zusammen, die Gastfamilien kommen zusammen, die Mitarbeiter kommen zusammen, das Geld kommt zusammen. Man ist dann, muss sich dann keine Gedanken machen. Ja, und ich merke jetzt das 7. Jahr, wieder neue Herausforderungen, wieder neue Fragen. Kommen die Studenten zusammen, kommen die Mitarbeiter, auch fürs nächste, schon für das 8. Jahr, oder? Kommen die Studenten, kommen die Finanzen zusammen? Wir hatten durch Corona recht Herausforderungen, Finanzen zusammenzubekommen, unsere Arbeitseinsätze zu machen. Und wie gesagt, und ich hatte so das Empfinden in dieser Zeit, und das ist so der Vers, der mich gerade beschäftigt, dass ich gesagt habe, Gott, warum ist das so? Ne, warum kommen die Sachen einfach nicht so zusammen? Das ist doch, MC ist so eine coole Sache. Sie dient doch dir. Sorg doch mal dafür, dass das Zeug zusammenkommt. Ne? Und es war so, als hätte Gott schmunzelnd zu mir gesagt, Fiete, weißt du, ein Prinzip des Lebens mit mir ist, du lebst aus Glauben und nicht aus dem, was du siehst. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, vielleicht ist Gott gar nicht so daran interessiert, dass ich unabhängig und von ihm bin, dass die Dinge für mich alle so zusammenkommen, wie ich sie will, sondern dass er sagt, Fiete, das Wichtigste ist, sei nah an mir dran. Du lebst nicht von den Zahlen, die auf deinem Bankkonto sind oder von den Zahlen der Menschen, die sich anmelden oder. Mhm. Sondern es sind die Dinge, die du nicht siehst. Das ist dein Glaube. Den ich mir wünsche und mit dem wir arbeiten. So.
Aber was machst du in den Momenten, wo nichts mehr geht? Wo du merkst, deine eigene Kraft ist am Ende.
Ja.
Was machst du?
Ja, das kommt öfters vor. ich habe für mich zwei Antworten gefunden. Die erste Antwort ist Gemeinschaft. Also ich habe festgestellt, in Zeiten, wo mir der Glaube fehlt, wo mir die Kraft fehlt, wo mir selber dieses Jesus, wir beide schaffen es, Mentalität fehlt, ich brauche einfach Freunde, ich brauch Gemeinschaft. Und das Coole ist, wir haben ein super tolles Team bei MC. Mhm. Wir haben Leute in der Gemeinde, die auf die Schulter klopfen und sagen, komm Fiete, ich bete jetzt für dich, ich glaube jetzt für dich. Und was ich wirklich lernen musste, ist auch, mir einfach die Leute zu suchen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle nur rumlaufen und gucken, kann ich heute Fiete ermutigen, schön wär's. Sondern, dass ich gemerkt habe, ich muss aktiv auf Leute zugehen und sagen, ich brauche jetzt dein Gebet. Ich schaffe das nicht alleine, ich bringe alleine den Glauben nicht auf. Mhm. Und alleine in meiner Zeit mit Gott, es fühlt sich gerade so an, ich rede mit einer Wand. Mhm. Ja, okay, ja, das kenne ich, komm, wir beten. Ich glaube, das ist das eine, wo ich merke, Gemeinschaft ist da zentral, die einfach mitträgt. Und ich denke, das andere ist kapitulieren. Also was ich immer wieder festgestellt habe, ist, ich habe ja diese Mentalität, komm Fiete, du schaffst es, wir packen das an, Jesus und ich, ey, wir reißen alles, wir verändern die Welt. Und sicherlich hat er da schöne, tolle Pläne. Aber eben an diese Momente, wo ich an diese Grenze komme, merke ich, kam die Veränderung oft erst in dem Moment, wo ich so die weiße Flagge gehisst habe und habe gesagt, okay Jesus, ich höre auf Gott zu spielen, ich höre auf der Macher zu sein, sondern ich bin jetzt einfach dein Kind und ich kapituliere vor dir. Mhm. Es ist deine Schule, ich bin dein Kind, ich bin dein Eigentum, du kümmerst dich um dein Eigentum besser, als ich mich selbst um mich kümmere oder um die Schule. Und das waren tatsächlich so Schlüsselmomente, Veränderungsmomente, wo plötzlich wirklich Gottes Kraft reinkam und Dinge wie jetzt mit den Studenten, die plötzlich dann, ich hatte keine Ahnung, oder das Gleiche war dann mit den Gastfamilien. Ne? Wir brauchten dann in Corona-Zeiten 12 Gastfamilien. Ne? Also, und alle hatten plötzlich ihr Homeoffice und der freie Platz war nicht mehr da. Und bis zu dem Tag, wo die Studenten kamen, fehlten uns noch 2 Gastfamilien. Und auf den Tag kam die Gastfamilie zusammen. Ja. Also, das kannst du nicht. Und das war wirklich dieses, Herr, ich gebe auf, ich hab's nicht.
Ja.
Hier, ich brauch dich.
Fridtjof, wir hören, du hast was zu sagen. Du predigst gleich noch einen Moment oder gibst einen Impuls. Letzte Frage. Für uns als Lukas-Gemeinde, für die Menschen der Lukas-Gemeinde, die euch als MC unterstützen wollen oder für Freunde, die das unterstützenswert finden, wie können wir euch konkret helfen? Wie können wir auch in diesen Tagen an euch denken und vielleicht Dinge für euch machen?
Ja, also ich glaube, das eine, was ich gesagt habe, dieser Punkt von Gemeinschaft, dieses Gefühl, hey, wir stehen zusammen. So, wir beten zusammen. Wir tragen die Herausforderung mit. Wir haben ja so eine Gebetsmail, da kann man sich über unsere Webseite anmelden. Ich glaube, Abel sagt nachher noch ein bisschen was dazu. Aber einfach, wir haben viele Leute, die immer wieder sagen, hey, wir beten für euch. Einfach so ein E-Mail, wir denken an euch, wir beten für euch. Ich denke, das ist so die Ermutigung, die wir gerade brauchen, dass wir merken, hey, Leute tragen mit, Leute beten mit, glauben mit, wo es uns manchmal herausfordert. Und dann jetzt grundsätzlich ist so, wir haben ja hier den Umbau, wir stellen plötzlich fest, die Lautstärke ist so groß, dass wir gar nicht Unterricht machen können und plötzlich müssen wir neue Räume finden, die wir weder budgetiert haben, noch irgendwie von den Finanzen stemmen können. Und da ist ganz praktisch, also mitbeten für Versorgung ganz praktisch. Genau, wer in diesen Zeiten was geben kann, darf uns gerne auch finanziell praktisch unterstützen.
Habe ich das vorhin richtig rausgehört? Euch sind Arbeitseinsätze, also Fundraising-Geschichten weggebrochen, wodurch eure finanzielle Situation noch ein bisschen komplizierter ist als sonst?
Genau, also wir haben es so, wir hoffen, dass es uns dann möglich sein wird, im März und Mai würden wir gerne nochmal für Leute, die so größere Projekte zu Hause im Garten oder an der Außenfassade, was weiß ich, haben und ein bisschen Manpower brauchen, würden wir gerne wieder unsere Tatkraft zur Verfügung stellen. Ich glaube, Abel sagt nachher auch noch mal was dazu. Aber das sind so März, Mai noch mal so eine Woche, wo man sagen kann, hey, wir unterstützen euch praktisch und ihr unterstützt uns und packt hier ein bisschen an unserem Haushalt. Super. Genau, das sind so eine Sachen.
Super. Fridtjof, ich möchte dir sagen, wir freuen uns sehr, dass wir als Lukas-Gemeinde mit euch als MC partnern dürfen, dass ihr Partner von uns seid. Wir genießen es, dass ihr hier seid und euch in junge Menschen investiert. Die Lebensberichte, die berühren uns natürlich auch, weil das auch unser großer Wunsch ist, dass junge Menschen ihr Leben mit Gott festmachen und ihr Glauben auf wirklich solides Fundament stellen und in das hineinfinden, was Gott für sie hat. Und dass Lukas-Gemeinde mit dem MC da so schön zusammenzuarbeiten, ist eine ganz große Freude, auch euch zu erleben. Macht richtig viel Spaß und ich möchte noch beten für euch und für eure Herausforderungen und die nächste Zeit. Jesus, es ist ja wirklich eine große Freude zu sehen, wie junge Menschen sich in dir festmachen, weil ja, du das Beste bist, was uns in diesem Leben passieren kann. Nicht nur für die Ewigkeit, auch für dieses Leben. Und ich danke dir für all die MCs der letzten 7 Jahre und was aus ihnen geworden ist und wie sie gedeihen und wie sie blühen und wie sie mit dir unterwegs sind. Und das wünschen wir uns für diesen Jahrgang, wünschen wir uns aber auch für die kommenden Jahrgänge. Und du weißt, dass Corona dieses Jahr wirklich vieles kompliziert gemacht hat, auch für MC. Und wir möchten dich bitten um deine Versorgung, dass sie die Finanzen zusammenkriegen, die sie brauchen, dass sie einen Ort finden, wo sie ihre Schule jetzt weiterführen können, damit ja die jungen Menschen wirklich das hören, was sie brauchen und sich weiterentwickeln können. Und dass du auch für den neuen Jahrgang dann versorgst und in all diesen unsicheren Zeiten wirklich deine Versorgung und deine Nähe spürbar da ist. Danke, dass du ein großer Gott bist und wir alle Hoffnung auf dich setzen und du immer wieder gezeigt hast, dass du treu bist. Amen.
Amen. Dankeschön. Ich möchte euch gerne einfach noch ein bisschen mit hineinnehmen in die Bibelverse, die Bibelstellen, die mich in den letzten Zeiten so durchbegleitet und ermutigt haben. Und deswegen springen wir mal gleich zum 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Da dürft ihr gerne im Screen mitlesen. Und ich möchte euch einen Abschnitt daraus vorlesen und dann eben über den Vers, den ich gerade schon angedeutet habe, in Kapitel 5, Vers 7. Aber starten wir mal im Vers 17. Und zwar schreibt hier Paulus an die Gemeinde in Korinth: Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht mehr auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Und dann Kapitel 5, Vers 7. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und Paulus gibt hier ganz praktische Anweisungen für uns, wie wir mit schweren Zeiten umgehen können. Und als ich das so gelesen habe, hier heißt es in dem Vers, fixiere dich nicht auf das Schwere, fixiere dich nicht auf die Herausforderung, auf die Last, sondern auf die Freude, die vor dir liegt, muss ich so ein bisschen an dieses Erlebnis denken von Petrus, als er so mit seinen Jüngern im Boot war. Und Jesus läuft übers Wasser und kommt auf sie zu. Und es ist dieser Moment, wo Petrus sagt, Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser laufen, kann ich dir entgegenkommen? Und der Sturm tobte und die anderen Jünger haben wahrscheinlich gedacht, oh, Petrus, der ist ja völlig verrückt. Und Petrus schwingt so seine Füße über die Kante des Bootes und setzt seine Füße aufs Wasser und fängt an, ein paar Schritte zu laufen. Und in diesem Bericht wird uns erzählt, dass Petrus Jesus direkt anschaute und auf Jesus zuging, der auch auf dem Wasser stand. Und die Wellen tobten und die Wellen schlugen hoch. Und in dem Moment, wo Petrus feststellte, es gibt noch mehr als Jesus, die Wellen um mich herum, die schießen so an mir vorbei und er auf die Wellen guckte, fing er an zu sinken und sank ein. Und Jesus packte ihn, zog ihn hoch und setzte ihn wieder ins Boot. Und dieses Bild finde ich irgendwie total schön, total vergleichbar für unsere Situation, dass wir als Christen, wir sind ermutigt in herausfordernden Zeiten, nicht auf das zu schauen, was um uns tobt, was in uns hochschlägt, die Wellen, die uns bedrohen, die Wellen, die uns Angst machen, nicht sich, wie Paulus hier so schön sagt, fixiere dich nicht auf das Schwere, sondern eben auf Jesus zu schauen, den Blick auf Jesus gerichtet zu halten, damit wir nicht versinken. Und was ich ermutigend an dieser Geschichte finde, ist, dass auch wenn Petrus eingesunken ist, dass Jesus sofort da war, sich ihn geschnappt hat, an den Schultern hochgezogen hat und wieder hingestellt hat. Und dieses Bild, das hilft mir total in diesen stürmischen Zeiten zu sagen, Jesus ist mit mir, Jesus ist bei mir und ich richte meine Augen auf ihn und nicht auf die Stürme, die um mich toben. Und jetzt werden manche wahrscheinlich von euch zu Recht sagen, und das habe ich ja auch gerade im Interview so angedeutet, es gibt Zeiten, wo man sich so wie dieser Glaubensheld wie Petrus fühlt, ne, ich laufe übers Wasser, die Stürme, die toben, ne, ich bin mit Jesus unterwegs, Jesus und Icke, beste Freunde für immer, wir verändern denn die Welt. Und dann gibt es aber diese Zeiten, wo man am Sinken ist und wo vielleicht man das Gefühl hat, wo ist Jesus? Trägt Jesus mich? Und diese Zeiten, manchmal lösen die bei uns so Krisen aus, weil wir denken, wir machen irgendwas falsch. Wir müssen uns besser auf Jesus ausrichten oder ich muss irgendwie fokussierter sein in meiner stillen Zeit oder ich muss irgendwie mehr die Bibel lesen. Und anstatt dass der Blick auf Jesus uns irgendwie so Motivation und Kraft und Freude gibt, merken wir irgendwie doch, die Wellen sind so bedrohlich, dass es total schwer fällt, diesen Blick auf Jesus gerichtet zu halten. Und wenn ich mir so die ganzen Umstände angucke, ich habe drei wunderbare Töchter, eine wunderbare Frau und diese ganzen Umstände, ne, wenn ich so mitbekomme, was muss man alles für MC planen, was muss man alles berücksichtigen auf der Arbeit und zu Hause, dann macht man für die eine Homeschooling, für die andere Kita-Programm, für die andere Krabbler-Betreuung und alles ist ja komplizierter, Einkaufen ist komplizierter, du kannst ja kaum auf Spielplätze und Parks gehen, die sind ja völlig überlaufen, weil alle plötzlich Sport machen müssen und der Alltag, der überrennt dich einfach. So auch für mich persönlich. Ich versuche, einen ruhigen Moment zu finden, um einfach mit dem Herrn zu sein. Und der klopft an der Tür oder jemand krabbelt auf meinen Schoß oder Papa Buch. Und im Alltag ist es manchmal dieses in die Ruhe kommen, diese Zeit zu finden, den Blick bewusst auf Jesus zu richten, ist manchmal unglaublich herausfordernd und unglaublich schwer. Und manchmal sind die Lasten, die uns auferlegt sind, manchmal für uns selber gar nicht tragbar. Und deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, wie unglaublich wertvoll und wie unglaublich wichtig Gemeinschaft ist. Weil ich bin davon überzeugt, dass Gott bestimmte Herausforderungen und bestimmte Dinge, in unserem Leben liegt, die wir alleine nicht gemeistert kriegen, sondern nur durch die Gemeinschaft. Wenn du dir Veränderung wünschst in manchen Dingen in deinem Leben und du hast oft dafür gebetet und mit Jesus gerungen und gesagt, Jesus, komm, wir gehen das an und hast keine Veränderung erlebt, dann könnte es deswegen sein, dass Jesus was in dein Leben zugelassen hat, was nur durch die Gemeinschaft gelöst werden kann. Warum ist das so? Es gibt so eine Bibelstelle, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Da heißt es, der Feind, der Teufel oder Satan, wie auch immer man ihn bezeichnet, der ist wie ein brüllender Löwe, der auch hinschleicht und sucht zu finden, was er reißen kann. Okay, ich weiß nicht, ob ihr mal in live oder im Fernsehen oder bei YouTube, wo auch immer, mal beobachtet habt, wie Löwen jagen gehen. Also wenn Löwen jagen gehen, die gehen immer mit ein paar Homies, ne? Also ein paar Löwen, und dann legen sie sich auf die Lauer und beobachten so riesen Viehherden. Ja, das sind so mega fette Rinder, die dann da stehen, und die bewegen sich. Die Löwen, die warten, und diese dicken, fetten Rinder. Ne? Wenn so eine Herde auf dich zugelaufen kommt, dann rennen selbst die Löwen. Das heißt, den Löwen ist klar, sie kriegen nichts gerissen, solange die Herden zusammen sind. Also warten sie und beobachten sie und passen den Moment ab, wo sie merken, ein Rind verlässt die Herde. Und ihre Jagdstrategie ist, dass sie alles Mögliche versuchen, um dieses Rind oder keine Ahnung, die Antilope oder was weiß ich, von der Herde zu separieren und zu isolieren. Und wenn sie das geschafft haben, dann stürzen sie sich auf dieses Rind und fällen es und zerreißen es und haben es geschafft, es niederzureißen. Und ich finde, dieses Bild hilft ein bisschen zu verstehen, was unsere Herausforderung ist, wenn wir uns isolieren lassen von der Gemeinschaft. Und das habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, dass so Gedanken in meinen Kopf kamen, ja, ich bin doch alleine, ich muss irgendwie mit Jesus da durch, es ist jetzt ja nicht, was ich anderen auferlegen kann, das ist meine Verantwortung, darum muss ich mich kümmern. Und ich merke, es kamen so Gedanken in meinen Kopf, die dafür gesorgt haben, dass ich mich von Gemeinschaft isoliere. Dass ich eben nicht meine Arbeitskollegen rechts und links sage, hey, könnt ihr mal für mich beten? Oder den Griff zum Telefon oder meiner Frau sage, hey, Nadi, komm, du musst jetzt einfach für mich beten. Ich brauche Kraft, ich brauche Glauben. Sondern nee, ich muss irgendwie Glauben kommen. Nee, ich muss jetzt immer in meiner Bibel lesen und auch was. Und dann habe ich mich, und nach 3 Minuten ratterten, wo ich versucht habe, die Bibel zu lesen, ratterten dann meine To-Dos und was ich noch lösen muss, wieder durch den Kopf. Und dieses Fixieren auf Jesus kam irgendwie nicht zusammen. Und stattdessen eher die Gedanken, oh, du musst dranbleiben. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hör auf, alleine zu kämpfen. Es ist wirklich eine Strategie des Feindes, die uns versucht zu isolieren von Freunden, von Gemeinschaft, von der Gemeinde. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du merkst, oh, ich bin irgendwie allein auf mich gestellt, irgendwie meine Freunde rufen nicht an oder meine Gemeinde kümmert sich nicht genug um mich. Und es sind alles so Gedanken, die in unseren Kopf kommen, die dafür sorgen, dass wir isoliert werden von Gemeinschaft, dass wir ein leichtes Ziel werden, um vom Feind gerissen zu werden. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, höre auf, allein zu kämpfen. Jeder von euch hat zumindest ein Festnetztelefon zu Hause, die meisten sogar ein Handy oder E-Mail. Überleg dir doch mal heute, wen könntest du anrufen und sagen, kannst du für mich beten? Ich brauche dein Gebet. Kannst du in diesem Punkt für mich glauben? Ich merke, mir fehlt der Glauben. Und diese Zeiten, die sind so wichtig, weil Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Und deswegen sollten wir uns nicht von Gemeinschaft isolieren lassen. Sollten wir nicht die Glaubenshelden sein, die alleine nur mit Jesus voranpreschen. Dafür wurden wir nicht geschaffen. Wir wurden für Gemeinschaft geschaffen. Und ich weiß, es ist schwer, Gemeinschaft so zu leben, wie wir es gewohnt sind. Aber es sollte nicht ein Grund sein, uns isolieren zu lassen. Es sollte nicht ein Grund sein, zu resignieren und zu sagen, na, dann rufe ich halt doch nicht an, dann schreibe ich doch nicht die E-Mail. Na, dann melde ich mich doch nicht bei einer Kleingruppe an. Also wenn die digital ist, dann kann ich auch darauf verzichten. Ey, es starten wieder Kleingruppen. Soweit ich weiß, vielleicht haben sie auch schon gestartet. Aber geht mal auf die Lukas-Gemeinde-Website. Es gibt immer Möglichkeiten, Leute zu finden, die für dich beten, eine Gruppe zu finden, mit denen du im Gespräch sein kannst. Und dazu ermutige ich dich wirklich. Und wenn du jetzt so zuhörst und sagst, ach Fiete, mir geht's eigentlich ganz gut. Eigentlich ist Corona ganz cool, weil ich kann endlich zu Hause arbeiten, ich kann ausschlafen und dann stehe ich gemütlich auf und trinke meinen Kaffee und dann setze ich mich im Schlafanzug an meinen Laptop und mache mein Studium oder meine Arbeit. Mir geht's eigentlich ganz gut. dann würde ich dich herausfordern zu überlegen, wen kannst du anrufen heute, wen könntest du eine Nachricht schreiben heute und sagen, hey, darf ich heute oder darf ich diese Woche dein Bruder oder deine Schwester sein, die dich in irgendwas unterstützt? Kann ich für dich beten? Kann ich für irgendwas mitglauben? Das eine Erlebnis, das Jesus hatte, wo Jesus in so einem Haus gepredigt hat und eine riesen Menschenmenge war drumherum und keiner kam durch. Und vielleicht manche von euch kennen die Geschichte. Es gab einen Gelähmten, der dann von 4 Freunden zu Jesus getragen wurde. Und weil sie nicht durchkamen, haben sie das Dach aufgerissen, haben ihn runtergelassen. Und dort hat Jesus dann, dadurch hatte er Begegnung mit Jesus und Jesus hat ihn geheilt. Und vielleicht ist es für dich an der Zeit, ein Freund zu sein, der einen Gelähmten zu Jesus trägt, der jemand, der gerade nicht glaubensmäßig so dran sein kann, weil die Wellen so hoch schlagen. Vielleicht bist du die Person, die dann eine Person ein Tuch wickeln soll und sie zu Jesus schleifen soll. Und manchmal müssen wir Leute zu Jesus tragen, manchmal klappt's auf den Hintern, da ist Jesus. Manchmal einfach die Hand auf die Schulter legen, geht auch digital, und sagen, hey, Jesus ist da. Und wenn du es nicht glaubst, ich glaub's für dich. Und indem ich da bin, mach dir bewusst, Jesus ist auch da. Und so haben wir jeder unseren Anteil, irgendwie auch Gemeinschaft zu leben, weil wir eben für Gemeinschaft geschaffen sind. Und deswegen nochmal, wenn du gerade herausgefordert bist und dieser Bibelvers, nein, wir leben aus Glauben, nicht aus dem Sehen. Wenn du herausgefordert bist wegen Arbeitslosigkeit, weil dir die Finanzen gerade fehlen, weil dir die Freundschaften fehlen, weil du merkst, mir fehlt irgendwie dieses geistliche Leben, mir fehlt es irgendwie an Jesus dran zu sein, es ist irgendwie trocken und herausgefordert. Wenn du merkst, ey, deine Familie fordert dich heraus, deine Freundschaften fordern dich heraus, vielleicht merkst du sogar, ey, ich selber fordere mich mega heraus. Ich bin unglaublich ungeduldig, ich bin unglaublich unfreundlich. Das, was ich schon lange, Gewohnheiten, die ich dachte, schon lange abgelegt zu haben, sind durch Corona eigentlich erst wieder hochgekommen. Ich sag dir, greif zum Telefon, ruf jemanden an und sag, bete für mich. Glaube für mich, trag mich mit. Und deswegen, ich habe euch ja gesagt, was mir hilft, ist Gemeinschaft. Und das andere, was ich gesagt habe, was mir unglaublich hilft, ist Kapitulieren. Einfach mal nicht der große Held zu sein, sondern zu sagen, ey Jesus, hier bin ich brauche dich, greif du ein. Und ich habe so oft erlebt in diesen Momenten, wie Gott wirklich dann Veränderungen reingebracht hat, wie Gott Situationen geändert hat, die menschlich einfach nicht machbar waren. Und daran habe ich Gott erlebt und daran bin ich Jesus wieder näher gekommen und habe gemerkt, wow, Jesus ist da. Jesus trägt mit. Jesus lässt mich nicht alleine. Er ist im Sturm da. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, meine Augen auf ihn zu fixieren, die Wahrheit ist dennoch erst da. Psalm 139 sagt es so schön. Wohin könnte ich fliehen vor seiner Gegenwart? Würde ich in den tiefsten Osten gehen, ist er da. In den tiefsten Westen ist er da. Oben im Himmel ist er da. Selbst im Reich der Toten ist seine Gegenwart da. Wohin könntest du also fliehen vor seiner Gegenwart? Es ist also nicht eine Frage, ob seine Gegenwart gerade da ist oder nicht. Seine Gegenwart ist da. Die Frage ist, ob du dir dessen bewusst bist. Wenn du wie Petrus auf dem Wasser läufst und deinen Blick auf die Wellen richtest, heißt nicht, dass Jesus nicht da ist, nur weil du die Wellen siehst. Wir leben aus Glauben und nicht aus dem, was wir sehen. Und ich möchte gerne ein gemeinsames Gebet mit euch beten. Ich habe was vorbereitet, wo ich dachte, das ist so einer meiner Verse, die mir total helfen, bei Jesus anzukommen, weil es irgendwie das alles zusammenfasst, zu wissen, Jesus ist der Herr, Jesus ist bei mir, egal ob ich mich auf grünen Wassern bewege und auf grünen Wiesen oder im finsteren Tal. Ihr hört es schon, vielleicht ist Psalm 23. Und ich würde euch einladen jetzt zum Abschluss, den einfach nochmal gemeinsam mit mir zu beten. Einfach zu sagen, okay, ich weiß nicht, wo du stehst gerade, aber das als dein Gebet zu nehmen, zu sagen, Jesus, hier bin ich, kapituliere vor dir. Du bist mein Hirte, du bist der Hirte, ich bin das Schaf, du bist der Hirte. Ich bin nicht der Hirte. Und du bist nicht das Schaf, sondern du bist der Hirte und ich bin das Schaf. Und vielleicht hilft es uns, bestimmte Dinge wieder in den richtigen Winkel zu rücken und zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Hirte, du wirst dich um mich kümmern, du gehst mir nach, selbst wenn ich mich verlaufe, du gehst mir hinterher. Das ist, wer du bist, Jesus. Du bist jemand, der hinterhergeht. Genau, wenn du möchtest, darfst du Augen schließen, ist schlecht, dann kannst du nicht mitlesen. Aber genau, vielleicht innerlich einfach einen Moment ruhig werden und zum Abschluss der Predigt lass uns dieses Gebet zusammen beten. Mein Jesus, ich kapituliere vor dir. Du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Du führst mich zu grünen Wiesen und leitest mich zum frischen Wasser. Du erquickst meine Seele. Du führst mich auf den richtigen Weg um deines Namens willen. Und wandere ich auch durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst meinen Becher voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde wohnen in deinem Haus, Herr, für immer. Amen.